Es war eine der umkämpftesten, aber auch prägendsten Theaterintendanzen der jüngeren Vergangenheit. Als Matthias Lilienthal im Jahr 2015 die Münchner Kammerspiele übernahm, staunten viele nicht schlecht. Der umtriebige freie Szene-Spezialist Lilienthal und das Haus an der vornehmen Maximilianstraße, würde das passen? Heute weiß man, es passte, allerdings mit Anlaufschwierigkeiten. Schon seit 2 Jahren weiß man allerdings auch, die Reise geht nicht weiter. Ende Juli sagt Matthias Lilienthal nun Tschüss zu München und heute schon ist er hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Herr Lilienthal, 3 Monate Corona, 4 Wochen vor dem Abschied. Wie geht's Ihnen gerade?
Ach, ehrlich gesagt haben wir Corona gar nicht so sehr gemerkt, weil wir haben in dem Moment, wo wir die Häuser schließen mussten, haben wir alle Aktivitäten ins Internet verlagert und es war wieder was Neues und insofern hat das Spaß gemacht, alles gut.
Und mit Blick auf den Abschied, Abschiedsschmerz oder hält sich's in Grenzen?
Ach, man hätte natürlich Lust, jetzt 3 Jahre weiterzumachen und jetzt in den letzten beiden Spielzeiten ist einfach alles was geworden, was wir angefasst haben und das kann man ja eigentlich auch genießen. Man weiß aber zur gleichen Zeit auch, dass ein bisschen das völlige Fehlen von Ärger entstanden ist, weil man weiß, man sieht sich nur noch 4 Wochen.
Ja, man sagt ja oft, dass wenn ein Abschied naht, dass sich die Verhältnisse insgesamt dann etwas entspannen. Trifft das auch auf Ihr nicht immer ganz einfaches Verhältnis zur Stadt München zu? Haben Sie da Ihren Frieden gemacht?
Ach, ich hatte mit der Stadt München immer kein Problem. Das war dann einfach, dass ein paar Münchner ein Problem mit mir hatten. Und das hatte sich aber ehrlich gesagt aufgelöst seit dem März 18, seitdem mich die Stadt rausgeschmissen hatte. Ich kam da von der Veröffentlichung, dass es nicht weitergeht und kam aus dem Haus raus. Und jemand aus dem Restaurant von Kammerspielen mit dem Lodenmantel kam mir entgegen und sagte, wie schade es ist. Und 2 Stunden vorher hätte er noch gedacht, wann geht dieser Typ endlich.
Wie erklären Sie sich das? Ist das tatsächlich dieser Effekt, dass wenn man sagt, so jetzt ist das Ende in Sicht, dass das dann alles ein bisschen runterfährt auf einmal
und naja, die Konflikte sich lösen? München hat eine deutlich andere Psychostruktur als Berlin. Also in Berlin ist es ja dann eher so, wenn man 7 Jahre da ist, dann sagt die Stadt, immer die gleiche Scheiße, kann ich mal irgendwas Neues kommen? Und München hat ein Anfangsgranteln von 3 Jahren und wenn dieses Granteln vorbei ist, dann kann man eigentlich auch 26 Jahre bleiben.
Sie haben diese 3 Jahre fast geschafft, bis dann tatsächlich Sie selbst aus eigener Initiative auch trotzdem nicht ganz freiwillig Ihren Rücktritt angekündigt haben. Werden Intendanzen heute generell zu schnell zur Disposition gestellt?
Also es war so ein CEO-Rücktritt. Also der Kulturreferent hat gesagt, ich würde dich ja sehr gerne verlängern, aber die Stadtverordneten wollen es einfach nicht. Ich kann dir keinen neuen Vertrag anbieten, also es war nichts anderes als ein Rauschmiss. Und ich glaube, ich weiß es nicht, jetzt ist es im Moment so, dass die Stadt gerne dieses Theater weiter hätte und es jetzt leider nicht mehr geht. Insofern kann man sagen, hatten die Stadt und wir nicht genug Geduld füreinander.
Sie haben damals angefangen mit einer Arbeit, die sich schon sehr stark auf die Münchner Verhältnisse fokussiert hat, Shabby Shabby Apartments. Da ging es um temporäre Schlafplätze im öffentlichen Raum. Auch als Reaktion auf die wahnsinnigen Mietpreise in München, ist es tatsächlich grundsätzlich schwieriger, in einer Stadt Theater zu machen, in der eine Einzimmerwohnung schon mal im 4-stelligen Mietpreisbereich liegen kann?
Das ist einfach die Zusammensetzung der Stadt. In München ist es so, dass die Abgänger von der Filmhochschule oder die Abgänger von der Kunstakademie an dem Tag nach ihrem Examen nach Leipzig, Wien oder Berlin ziehen, weil sie einfach mit den Anfangsgehältern in künstlerischer Hinsicht in München einfach nicht überleben können. Und das hat dann die Auswirkung, dass so eine intellektuell schwadronierende Bohem, die einfach nach jeder Aufführung erstmal blöd quatscht, dass das nicht existiert. Und das verändert natürlich Strukturen extrem. Und das führt auch zu einem Ungleichgewicht der Zusammensetzung der Stadt. Und das ist eine der Geschichten, da kann man eigentlich nur hoffen, dass die Corona-Krise den Immobilienmarkt in München verändert. Aber bisher ist das Einzige, was passiert ist, ist, dass der Anstieg der Mietpreise durch Corona etwas abgeflacht ist.
Das heißt, es gibt tatsächlich sowas wie einen Brain Drain aufgrund der Immobilienstruktur in der Stadt und der Immobiliensituation in der Stadt? Ja. Also haben Sie zum Beispiel Mitarbeiter nicht bekommen, die Sie gerne gehabt hätten, weil die gesagt haben, ich kann mir das Leben in München nicht leisten?
Sehr viele. Also es war mal so ein ganz einfaches Beispiel. Es gab einen Beleuchtungsmeister, der unbedingt an die Kammerspiele wollte, kam aus Cottbus. Wir haben ihm ein Angebot gemacht. Er hat sich wahnsinnig gefreut. 3 Tage später sollte er einen Vertrag unterschreiben und 1 Stunde vor Vertragsunterschrift sagt er, es geht nicht, der Beleuchtungsmeister bei uns verdient, wenn er jung ist, 3,5. Davon bekommt er 2.000 ausgezahlt. Dann hat er auf ImmoScout geguckt, was eine 3-Zimmer-Wohnung kostet. Dann hat er gesehen, dass eine 3-Zimmer-Wohnung 2.000 Euro kostet. Und dann hat er gedacht, die Wohnung in Cottbus kostet 400 Euro. und ich habe eine Frau und ein Kind und dann wäre sein gesamtes ausgezahltes Gehalt wäre einfach für die Wohnung draufgegangen. Das ist ein Thema und bei vielen von den technischen und Verwaltungsbeschäftigten und von den jungen Schauspielern weiß man eigentlich nicht, wie die in der Stadt überleben. Und natürlich beschränkt das das Leben sehr.
Wenn wir mal zurückschauen auf den Anfang der Intendanz, da hat es ja durchaus auch tatsächlich gerumpelt. Es gab prominente Abgänge im Ensemble. Die Auslastung war nicht ganz herausragend. Kritiken sprachen von Performeritis und zu viel Diskurs und Politik auf der Bühne. Auch das Ende der großen Schauspieltradition an den Kammerspielen wurde heraufbeschworen. Und 2016 erschien dann in der Süddeutschen Zeitung ein Artikel, dessen Überschrift unendlich oft zitiert worden ist: Kammerspiele, Jammerspiele. Wie schwer wiegt eigentlich sowas für eine noch junge Intendanz? Man ist ja auch Kommunikator einer bestimmten Idee von Theater. Ist Ihnen das eigentlich nahegegangen oder versucht man das möglichst schnell wegzuwischen?
Beides zur gleichen Zeit. Ich habe mit Ästhetiken und mit Inhalten gegenüber der Baumbauerzeit und der Simonszeit habe ich deutliche Veränderungsschritte gemacht. Durchaus in der Fortsetzung dessen, was die angelegt hatten. Aber ich bin Schritte weitergegangen. Also dieses ganze Programm von Internationalisierung. Auch sind die Kammerspiele eigentlich, dass sie noch sowas wie ein deutschsprachiges Stadttheater sind, ist eine Mogelpackung. Also die Betriebssprache intern in den Proben ist circa zur Hälfte Englisch. Angefangen bei Yael Roon, über Rabia Mouy, über Toshiki Okada, über Amir Reza Kurstani. Das waren alles Proben, wo nicht Deutsch gesprochen wurde.
Aber das ist doch erst seit Ihrer Zeit so.
Genau.
Ja.
Und dieses Programm von Internationalisierung war das eine. Und das andere war, freie Gruppen auch regieführend auf die große Bühne zu lassen. Und ich fand ehrlich gesagt, dass Inszenierungen in der ersten Spielzeit total super waren. Also Caspar David Western von Philipp Ken war eine wunderbare Arbeit. Ich fand die Arbeit von Shishi Pop zu Frühlingserwachen und Shades of Grey eine gute Arbeit und war aber, glaube ich, da im gesamten deutschsprachigen Raum der einzige. Und insofern, was man einfach merkt, ist, dass die Münchnerinnen haben einfach 3 Jahre gebraucht, um sich an uns zu gewöhnen. Wir haben 3 Jahre gebraucht, um uns an die Stadt zu gewöhnen. Und das sind einfach Prozesse, die eine Weile dauern.
Haben Sie anfangs auch Fehler gemacht? Würden Sie sagen, Sie haben zu viel gewollt vom Start weg?
Das wäre ich im Moment total oft gefragt. Aber meine Grunderfahrung ist, dass man entweder am Anfang etwas ändert oder man kann es nie ändern. Ich glaube an den Vorgang, dezent reinzugehen und dann eigene Visionen stärker zu verfolgen, glaube ich nicht. In dem Moment, wo ich da bin, arrangiere ich mich dann mit dem, was da ist und fange mich an, damit einzurichten. Die Münchner Öffentlichkeit wird sicherlich sagen, 2 konventionelle Inszenierungen mehr und dieser ganze Ärger, der passiert ist, wäre doch gar nicht passiert.
Also eine Kritik, die ja tatsächlich oft geäußert wurde und die auch tatsächlich von der Seite geäußert wird, die dann später sagt, naja, er hat sich entwickelt und es ist dann irgendwie interessanter geworden, auch vielleicht aus einer konservativen Sicht auf Theater, ist die, dass die Liebe des Münchner Stammpublikums zum Schauspielertheater von Anfang an enttäuscht worden sei. Haben Sie vielleicht diesen Anspruch, dem Stammpublikum an einem so traditionsreichen Stadttheater auch das geben zu müssen, was es will, am Anfang tatsächlich unterschätzt?
Nö, überhaupt nicht. Das ist nur komischerweise die ersten 3 Jahre nicht wahrgenommen worden. Die schauspielerischen Leistungen von Julia Riedler oder von Thomas Hauser oder von Benjamin Rajaipur. Ein junges, aufregendes Ensemble gab es von Anfang an. Nur in der ganzen Diskussion um freie Gruppen, um Regisseure von außen, um eine extreme Verjüngung der Regisseurs- und der Schauspielergeneration ist dieses junge Ensemble einfach gar nicht wahrgenommen worden.
Liegt da vielleicht auch so ein ganz alter Streit zwischen Schauspiel und Performance dahinter, der teilweise auch selbst in den Medien noch immer nicht begraben ist?
Ganz sicher, wenn Sie nach Fehlern fragen, vielleicht war das ein Fehler, dass ich mit dem Performance-Begriff auch durchaus mit umgegangen bin. Vielleicht hätte man den ganz rauslassen sollen. Aber natürlich, der Performance-Begriff ist ja auch ein schwieriger. Also wenn man ihn jetzt von den Arbeiten von Marina Abramović herleitet oder aus der Bühne Kunst, dann hieß es ja, dass der Performance-Begriff eine Einmaligkeit der Aufführung, etwas mit der Verletzung von Körpergrenzen. Und das trifft natürlich auf die Arbeiten an den Kammerspielen gar nicht zu, sondern wir haben immer Inszenierungen erarbeitet, die 20, 25 Mal wiederholt wurden. Und trotzdem aber der Performance-Begriff hat dann natürlich auch die Frage getroffen, es gibt einen Schauspieler, der heißt Damien Rapgetz und der kann nur sehr bedingt Deutsch. Oder es gibt Hasan Akush von der Sonnenallee und der sieht ein bisschen anders aus als die anderen. Und das, was wir nicht geliefert haben über weite Strecken, waren konventionelle Arbeiten mit einem traditionellen Rollenbegriff. Aber das kann man auch sagen, das ist ehrlich gesagt seit Anfang der 90er Jahre in der Volksbühne auch nie der Fall gewesen. Und das war auch in den Nullerjahren nicht am Hau der Fall. Und da muss man schon relativ weit zurückgehen, wo sich das noch so formuliert. Und ich würde mal prophezeien, dass die Münchnerinnen vielleicht in der nächsten Saison das Arabische und das Englische auf der Bühne vermissen.
Als ein sehr kontinuierlicher Gegner ihrer Arbeit hat sich dann doch eigentlich von Beginn bis zum Ende die Münchner CSU herausgestellt, gipfelnd in einem handfesten Streit, als sie im Sommer 2018 gemeinsam mit ihrem Theater zur sogenannten Ausgehetzt-Demo gegen Rechtspopulismus aufgerufen hatten. Die CSU sah darin das Neutralitätsgebot der Kammerspiele als städtischer Institution verletzt, hat sich damit am Ende nicht durchsetzen können. Hätten Sie nicht ahnen und wissen müssen, dass das mit der CSU wahnsinnig konfliktreich werden wird in München?
Habe ich nicht. Ich habe gedacht, ich bin ein freundlicher Mensch, der sich ein bisschen komisch anzieht und den man doch auch gern haben kann. Und ich habe von Anfang an versucht, alle Liebe auszustrahlen. Und auch der Konflikt um die Ausgehetzt-Demo traf mich eigentlich total überrascht, weil wir hatten davor schon 18 Mal zu Demos aufgerufen. Und natürlich wusste ich in dem Moment, wo man das Intendanzbüro umwandelt in ein Büro für Organisation von Demos, was ich bisher in meiner Karriere ehrlich gesagt nur in München getan habe, und dass man da in Gefahr steht, anzuecken. Aber in dem konkreten Fall war es auch so, dass auf dem Höhepunkt der Debatte um die Geflüchteten war mir dieser Satz von Seehofer, er freut sich zu seinem 69. Geburtstag darüber, dass 69 Afghanen ausgewiesen werden, fand ich von so abgrundtiefem Zynismus, dass ich fand, dass man was dagegen machen musste. Und es war dann auch so, dass die Gesamtbelegschaft der Kammerspiele sich mehrheitlich entschlossen hat, dass man zu dieser Demo aufrufen will. Und da passierte so ein ganz komischer Effekt. Dann tat mir ja Herr Pretzel von der Fraktion der CSU den großen Gefallen, indem er eine Pressemitteilung rausgab, CSU verbietet Kammerspielen das Demonstrieren. Und dann hat das Schwabinger Bürgertum gesagt, ja, die Kammerspiele mögen uns ja auf den Wecker gehen, aber dass sie jetzt noch nicht mehr demonstrieren dürfen und dass Grundrechte aberkannt werden, das ist uns jetzt doch die Nummer zu viel.
Das heißt, das war dann einer der Punkte, wo sich das Publikum dann plötzlich in seinem Selbstverständnis als aufgeschlossen, aufgeklärt, widerständig vielleicht sogar mit Ihnen plötzlich solidarisiert hat.
Absolut. Auch die Ausgehetzt-Demo hätte in München keine 25.000 Teilnehmer gefunden, wenn die CSU mit den Kammerspielen zusammen nicht so viel Werbung dafür gemacht hätte. Und ehrlich gesagt, danke ich dem Bürgertum in München auch sehr dafür, weil dann eine Infragestellung von Grundrechten durch eine etablierte Partei, das kann man auch einfach nicht durchgehen lassen.
Ja, kommen wir zu den großen Erfolgen, die sich dann nach einiger Zeit dann eingestellt haben. Irgendwann wurde es ja dann regelrecht triumphal. Sie wurden mit Produktionen der Kammerspiele, ich glaube, insgesamt 9-mal zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Sie waren Theater des Jahres, hatten die Inszenierung des Jahres, den Schauspieler des Jahres, die Nachwuchsschauspielerin des Jahres, zuletzt dann auch 85% Auslastung mit einem sehr jungen, sehr diversen Publikum. Irgendwann hieß es dann definitiv nicht mehr Jammerspiele, sondern die Rede war oft vom aufregendsten Theater in Deutschland. Können Sie eigentlich den Finger auf den Punkt legen, an dem Sie das Gefühl hatten, jetzt wächst das hier gerade wirklich zusammen? Also jetzt dreht sich hier was?
Das waren eigentlich 3 Schritte. Der eine Schritt war die Ausgehetzt-Demo. Der zweite Schritt war die Dionysos-Inszenierung von Christopher Rüping, diese 10-Stunden-Inszenierung, die dann auch nochmal beim Theatertreffen hier sehr deutlich für Furore gesorgt hat. Und der dritte Punkt war dann diese Wahl und Theater des Jahres. Die Wahl Theater des Jahres hat diese ganze Debatte über Qualität und Nichtqualität dann gedreht. Die Frage von Qualität ist mir ja immer relativ wurscht, weil ich kann immer Qualität von Regisseurinnen oder Schauspielerinnen auch immer nur vorstellen in Relation zu bestimmten Konzepten. Und dadurch, dass es dann Theater des Jahres war, stellte sich die Frage nicht mehr.
Das heißt, es gibt einen Punkt, an dem eine Publikumssolidarisierung über das Politische stattfindet, einen, an dem eigentlich eine Kultinszenierung auf die Bühne kommt, die auch so eine Art, ja eigentlich ja Lilienthal-typisches Riesenprojekt ist, unmäßig heterogen mit so einer ganz intensiven Verzahnung von performativen und klassischem Schauspiel. Und es gibt einen Punkt, wo sozusagen die Kritik umschwenkt und dem Publikum erklärt, hey, das ist ja alles ganz toll. Kann man das so zusammenfassen,
dass ja, das so funktioniert? Ja, das kann man absolut so zusammenfassen. Und seitdem werden wir auf Händen getragen und können uns über nichts mehr beschweren. Ich bin ehrlich gesagt auf diese Produktionsleistung von Dionysos Stadt auch stolz, weil Anfang der 4. Spielzeit taten wir uns publikumsmäßig schwer. Und irgendwie nach den ersten 3 Wochen Proben habe ich gedacht, scheiße, da arbeiten jetzt 125 Leute pro Aufführung hinter der Bühne. Und wenn dann 125 Leute dafür arbeiten, dass 60 Leute im Zuschauerraum sind, dann fliegt dir der Mist um die Ohren, dann machst du dich lächerlich und so. Und dann habe ich auch so tief durchgeatmet und weitergeguckt. Und die Chuzpe zu haben, das dann zu behaupten und zu tun, Das fand ich schon auch gut.
Wenn wir nochmal von dem unmittelbar Ästhetischen, von sowas wie Dionysos Stadt wegschauen und auf das Strukturelle gucken. Sie waren angetreten mit dem Ziel, freie Szene und Stadttheater zusammenzuführen. Sie wollten die Kammerspiele zu einem Forum des politischen, gesellschaftlichen Austauschs in der Stadt machen. Und angeblich haben Sie auch mal gesagt, Sie wollten den Pop nach München bringen. Was davon ist Ihnen am besten gelungen am Ende?
Für die Äußerung, den Pop nach München zu bringen, ich glaube, der Pop war schon immer in München. Und ich glaube, Christoph Gurk, der auch die Konzerte und die freien Gruppen kuratiert, würde vor Scham im Boden versinken. Ich finde, dass die Versöhnung mit internationalen Positionen absolut gelungen ist. Ich finde, dass München gezeigt hat, dass freie Gruppen und Repertoire und Ensembletheater zusammengeht und sich zusammen auch auf eine extreme Art und Weise positiv beeinflussen kann. Was wir nicht hingekriegt haben, war nach den Arbeiten von Gobsquad und Shishi Pop, gab es jetzt keine freien Gruppen mehr, die zu siebend Regie geführt haben auf der großen Bühne. Was ehrlich gesagt die größte Niederlage der Intendanz ist, dass wir Mal von Marlene Freitasch nicht mehr rausbekommen. Und das wäre dann auch nochmal mit Marlene eine Arbeit auf der großen Bühne gewesen, die natürlich aus der freien internationalen Szene die große Bühne anders definiert hätte. Aber ich freue mich, dass wir in der Kammer 2 Etude von Florentina Holzinger noch hinbekommen haben. Und insofern ist da das als Position trotzdem in dem Ende vorhanden.
Also Sie würden sagen, dass dieser alte und oft geäußerte Traum vom Stadttheater, dass sich mit der freien Szene in so eine fruchtbare Liaison begibt, dass der noch nicht ausgeträumt ist, obwohl das jetzt bei Ihnen mit so viel Schwierigkeiten und so viel Widerstand auch stattgefunden hat.
Aber es war zum Beispiel in München von Anfang an, dass die freien Gruppenkasspiele zum Beispiel voll waren. Und man darf ja auch nicht vergessen, München hat kein Hau und kein Kampnagel. Es hat zum Glück jetzt ein Hoch-X und ein Pathos-Theater. Aber es ist ja auch so, dass ich, wenn ich mich einem Theater oder einer Stadt annähere, mich auch frage, was fehlt dieser Stadt? Da bin ich manchmal auch wie ein Unternehmen, was sich fragt, wo habe ich Absatzmöglichkeiten? Und da war sehr, sehr sichtbar, dass die internationalen Arbeiten nur über Spielart vertreten sind. Und es war sehr sichtbar, dass die freien Gruppen eher in kleinen Häusern vorhanden sind. Und auch weil das natürlich mit meiner Biografie verbunden ist, wollte ich genau das gerne einbringen. Und ich wollte, dass die Kammerspiele anders aussehen als andere große Theater in Hamburg, Berlin oder Wien.
Nämlich wie?
Andere Menschen, die inszenieren, jüngere Menschen, die inszenieren, Menschen, die komische Namen haben und Themen aufgreifen. Also zum Beispiel auch ein Vorgang, der wichtig war, wir haben auch bei der Besetzung von Regieassistenten und Ausstattungsassistenten auf Menschen mit Migrationshintergrund geguckt und haben uns auch deswegen für Anta-Helena Recke entschieden. Und über die Assistenz von ihr und über erste Arbeiten kam dann ihre fundamentale Auseinandersetzung mit Appropriation Art und mit People of Color. Und das hat den Kammerspielen extrem gut getan.
Ein ganz entscheidender Impuls, würde ich sagen. Also einerseits in die Richtung der Auseinandersetzung mit bildender Kunst, aber eben andererseits auch in einem Diskurs, den wir jetzt gerade sehr intensiv führen, nämlich wie repräsentiert sind People of Color in der Gesellschaft überhaupt und aber auch auf der Theaterbühne.
Sie saß auf den Proben von Philipp Ken, von Caspar David Western rum und sagte, der Regisseur ist ein weißer Mensch, auf der Bühne sind nur weiße Menschen, der Stab sind nur weiße Menschen. Und dann hat sie gesagt, ich möchte, dass es einen Tag einmal anders ist. Und daraus entstand dann eigentlich diese Idee, die Mittelreich-Inszenierung von Anna-Sophie Mahler zu nehmen, nach dem Text von Bierwichler, also etwas Urbayerisches. Und das mit People of Color zu besetzen. Und das hat die Situation gedreht und das hat ja sehr früh einen Diskurs angestoßen, der jetzt durch die Intendanz von Julia Wissert und die ganze Rassismusdiskussion dieser Tage ansteht. Und das ist ja auch so, es gibt einen freien Dramaturgen und Musiker und Kurator, der immer wieder mit uns arbeitet. Und der hat eine sichtbar sehr dunkle Hautfarbe. Der sagt, wenn er am Hauptbahnhof aus dem Zug steigt, dann wird er in zwei Dritteln der Fälle auf dem Bahnhofsvorplatz oder auf den Bahnsteigen kontrolliert. Und mit einem Drittel hat er Glück, dass er ohne Kontrolle bis zur U-Bahn oder bis zur S-Bahn kommt. Und wenn wir dann über Racial Profiling reden, dann ist das ganz sicher nicht mit den USA zu vergleichen. Aber es ist eine Form von Diskriminierung, die da passiert.
Wenn wir nochmal den Sprung jetzt in die unmittelbare Gegenwart machen. Sie sind in diesem vollen Fahrtwind, den Sie jetzt gerade beschrieben haben, wie alle anderen auch, massiv von der Corona-Krise ausgebremst worden. Die Kammerspiele haben aber gefühlt sofort angefangen, digital aktiv zu werden, mit Streams, mit eigens entwickelten digitalen Formaten. Gab es gar keinen Moment, an dem Sie gesagt haben, das darf doch jetzt bitte nicht auch noch wahr sein?
Ich habe einen Riesenvorteil. Ich langweile mich mit mir selber total. Und ich muss etwas tun, damit ich mich nicht langweile. Und insofern, wenn mir dann das Spielzeug weggenommen wird von dem Theater, dann überlege ich, wo kann ich das Theater hin transferieren? Und das war dann das Internet. Insofern haben wir das sehr schnell gemacht. Und Tarun K., der Chefdramaturge, hatte dann auch die gute Idee, Young Faust als eine Art von Zoom-Performance zu machen. Und da wurde dann die Isolation der Corona-Zeit wurde in die Isolation der Zoom-Bilder übertragen und gleichzeitig im Moment des Spiels überwunden. Und das fand ich eine absolut wunderbare Aktion.
Glauben Sie denn, dass dieses Interesse an diesen digitalen Formaten bestehen bleiben wird, sobald man wieder, naja, in einem größeren Maßstab als jetzt regulär ins Theater gehen kann?
Ja, glaube ich schon. Falls es die wundersame Auflösung von Corona geben wird, an die ich nicht glaube, wird es natürlich ein Flashback geben. Also wir haben ja am 15. Juni angefangen, zwei Premieren rauszubringen und spielen wieder in München. Und natürlich sind alle gerührt, überhaupt wieder ins Theater zu gehen. Und man ist ja erstmal voll des Glücks, dass es noch Menschen gibt, die dreidimensional sind und die ein bisschen nach Schweiß riechen. Und genau das stellt sich ein. Aber ich glaube, dass Internet trotzdem eine größere Rolle in der Zukunft spielen wird.
Sie werden sich trotzdem nochmal ganz analog verabschieden mit einer Riesensause im Münchner Olympiastadion. Bisschen kleiner ging es nicht.
Als 17-Jähriger habe ich mal von Klaus-Michael Gröber Winterreise im Olympiastadion gesehen. Ich muss ein bisschen relativieren. Wir machen keine Riesensause, sondern wir probieren 5 Tage lang und machen eine ganz kleine Arbeit, wo ein paar Raumpfleger versuchen, das Tokyota Olympiastadion warm zu halten für das Jahr 2021 zur Eröffnung der Olympischen Spiele. Und sie werden dabei so gnadenlos verloren sein, wie wir uns fühlten in den dunkelsten Momenten der Corona-Krise. Ich habe einfach nur gedacht, wie schaffe ich es, nochmal 500 Zuschauer zusammenzubekommen, kam aufs Olympiastadion. Es ist aber eine kleine, halbstündige Arbeit, wo wir aber einfach auf eine liebenswürdige Art und Weise Tschüss sagen wollen.
Das heißt, mit dem finsteren Grüberabend, den ich nur aus einer Aufzeichnung kenne, hat es dann am Ende doch nicht so viel zu tun, außer dass es auch ein Olympiastadion ist.
Ich wünschte, er hätte was zu tun, dann bräuchten wir aber ein Jahr Vorbereitung. Wir bräuchten 8 Wochen Probenzeit. Und einer der großen Vorteile der Corona-Krise ist ja, dass man sich Produktionen ausdenken kann und sie 3 Wochen später stattfinden. Und darauf freuen wir uns sehr. Aber es ist eine kleine, zerbrechliche Geschichte.
Sie sind dann am 24. Juli, glaube ich, raus. Dann übernimmt Ihre Nachfolgerin Barbara Mundel, sie wird noch sicherlich lange irgendwie mit Corona zu tun haben. Was wünschen Sie ihr?
Ich wünsche ihr, dass sie es nicht so schwer hat wie ich.
Was machen Sie dann?
Glücklicher Arbeitsloser. Also im Moment habe ich so angefangen, in Bern und an anderen Schauspielschulen oder Kunstinstituten Workshops zu geben und das werde ich sicherlich tun, aber ich habe auch eine kleine Tochter und die ist dann auch froh, wenn ich mich um sie kümmere und ich hoffe, dass das Arbeitsamt mir das erlaubt.
Und auf lange Sicht ist die Kombination Lilienthal plus Stadttheater, ist die mit München abgeschlossen oder ist das denkbar, dass das nochmal was wird?
Das ist total denkbar, dass das was wird. Wenn mir jemand was anbietet, dann gucke ich, ob das, was ich so bin und was ich so kann, damit zusammenpasst oder nicht. Und das kann ein Stadttheater sein, das kann ein Produktionshaus sein, das kann ein Festival sein oder es kann ein genreübergreifendes Zentrum sein.
Dann bleiben wir gespannt, wie es weitergeht. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute.
Ich bedanke mich.